Ursula Karl Le Guin. The Dispossessed, Die Enteigneten oder Planet der Habenichtse. Für den Partner. Siebtes Kapitel, Urras. Shevek fand einen Brief in einer Tasche des neuen, pelzgefütterten Mantels, den er sich von einem Geschäft in der Albtraumstraße für den Winter hatte machen lassen. Er hatte keine Ahnung, wie dieser Brief dorthin gelangt war. Mit Sicherheit war er nicht in der Post gewesen, die dreimal am Tag für ihn abgegeben wurde, denn diese bestand ausschließlich aus Manuskripten und Nachdrucken von Physikern aus ganz Urras, Einladungen zu Empfängen und unschuldigen Briefchen von Schulkindern. Dies hier dagegen war ein sehr dünnes, zusammengefaltetes Blatt Papier ohne Kuvert. Es trug weder Stempel noch Briefmarke von einer der drei konkurrierenden Postgesellschaften. Er öffnete den Brief ein wenig ängstlich und las. »Wenn du ein Anarchist bist, warum arbeitest du dann mit dem Machtsystem zusammen und verrätst deine Welt und die odonische Hoffnung? Oder bist du gekommen, um uns diese Hoffnung zu bringen? Wir, die wir unter Ungerechtigkeit und Unterdrückung leiden, blicken auf die Schwesterwelt, das Licht der Freiheit in dunkler Nacht. Schließe dich uns, deinen Brüdern, an. Keine Unterschrift, keine Adresse.« Die Botschaft erschütterte Shevek sowohl moralisch als auch intellektuell, erschütterte ihn nicht vor Überraschung, sondern mit einer Art Panik. Er wusste, dass sie hier waren, aber wo? Er hatte noch keinen von ihnen getroffen, keinen von ihnen gesehen, er hatte noch keinen Arm kennengelernt. Er hatte sich mit einer Mauer umgeben lassen und hatte es nicht einmal gemerkt. Er hatte, wie ein Proprietarier, Obdach akzeptiert. Er war ausgenutzt worden, genau wie Tschifolisk gesagt hatte. Aber er wusste nicht, wie er die Mauer einreißen sollte, und wenn er es tat, wohin sollte er gehen? Die Panik ergriff immer mehr von ihm Besitz. An wen konnte er sich wenden? Er war von allen Seiten vom unablässigen Lächeln der Reichen umgeben. »Ich möchte mit Ihnen sprechen, Efor.« »Jawohl, Herr, entschuldigen Sie, Herr. Ich mache Platz, muss das hier absetzen.« Der Diener hantierte geschickt mit dem schweren Tablett, nahm Deckel von Schüsseln, schenkte die herbe Schokolade ein, bis sie schäumend, doch ohne überzulaufen, zum Tassenrand emporstieg. Das Frühstücksritual und seine eigene Geschicklichkeit machten ihm eindeutig Freude. Und ebenso eindeutig wollte er nicht dabei gestört werden. Er sprach fast immer ein klares Jotisch. Jetzt aber, als Shevek sagte, dass er mit ihm sprechen wolle, verfiel Efor leicht in den Staccato des City-Dialekts. Den hatte Shevek zwar inzwischen ein bisschen verstehen gelernt, die Verschiebung der Klangwerte war konstant, wenn man sie erst einmal begriffen hatte, aber die Endsilbenverkürzungen brachten ihn zur Verzweiflung. Die Hälfte der Wörter wurde weggelassen. Es ist wie ein Code, dachte er sich, als wollten die Nioti, wie sie sich nannten, nicht von Außenstehenden verstanden werden. Der Diener stand da und wartete auf Sheveks Wünsche. Er wusste, da er sich schon in der ersten Woche mit Sheveks Eigenarten vertraut gemacht hatte, dass Shevek es hasste, wenn er ihm den Stuhl beim Setzen hinschob oder ihn beim Essen bediente. Aber die stocksteife Haltung, die er jetzt einnahm, machte jegliche Hoffnung auf ein zwangloses Gespräch zunichte. »Wollen Sie sich nicht setzen, Efor?« »Wie Sie wünschen, Herr«, antwortete der Mann. Er nahm einen Stuhl, rückte ihn um ein paar Zentimeter weiter, setzte sich aber trotzdem nicht. »Genau darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Wie Sie wissen, gebe ich Ihnen nicht gern Befehle. Gebe mir Mühe, alles zu machen, wie Sie wünschen, Herr, ohne Sie um Befehle bitten zu müssen.« »Das tun Sie, aber das meine ich nicht. Wie Sie wissen, werden in meiner Heimat überhaupt keine Befehle gegeben.« »Davon habe ich gehört, Herr.« »Nun gut, ich möchte, dass Sie mich als Ihnen gleichgestellt betrachten, als Ihren Bruder. Sie sind der einzige Mensch hier, den ich kenne, der nicht reich ist, der nicht zu den Besitzenden gehört. Ich möchte mich wirklich gern mit Ihnen unterhalten, etwas mehr über Ihr Leben erfahren.« Er hielt verzweifelt inne, als er die Geringschätzung aus Ephors gezeichnetem Gesicht sah. Er hatte jeden nur möglichen Fehler gemacht. Ephor hielt ihn für einen herablassenden, neugierigen Idioten. Mit einer hoffnungslosen Geste ließ er die Hände auf die Tischplatte sinken. »Ach, verdammt. Es tut mir leid, Ephor. Ich kann mich nicht richtig ausdrücken. Bitte vergessen Sie das.« »Sehr wohl, Herr.« Ephor zog sich zurück. Dieser Versuch war also gescheitert. Die besitzlosen Klassen waren ihm immer noch so fern wie damals, als er am Regionalinstitut im Geschichtsunterricht von ihnen gelesen hatte. Inzwischen hatte er den Uies versprochen, zwischen dem Winter- und dem Frühjahrssemester eine ganze Woche bei ihnen zu verbringen. Uie hatte ihn seit dem ersten Besuch einige Male zum Abendessen eingeladen, immer ziemlich steif, als entledige er sich einer unliebsamen Gastgeberpflicht oder befolge einen Regierungsbefehl. Zu Hause jedoch verhielt er sich, auch wenn er Scheweck gegenüber seine formelle Art nie ganz aufgab, aufrichtig freundlich. Bei seinem zweiten Besuch hatten Uies Söhne entschieden, dass Scheweck ein alter Freund von ihnen sei. Und ihr Vertrauen in Scheweks Reaktion verblüffte ihren Vater ganz offensichtlich. Es machte ihn unsicher, denn er konnte es nicht hundertprozentig gutheißen, es aber auch nicht als ungerechtfertigt bezeichnen. Scheweck war zu ihnen wie ein alter Freund, ein älterer Bruder. Sie bewunderten ihn und Inni, der Jüngere, liebte ihn leidenschaftlich. Scheweck war gütig, ernst, aufrichtig und wusste herrliche Geschichten über den Mond zu erzählen. Aber er war noch mehr als das. Für den Jungen verkörperte er etwas, das Inni selbst nicht beschreiben konnte. Auch zu einem späteren Zeitpunkt seines Lebens, das grundlegend und undefinierbar von dieser Kindheitsfaszination beeinflusst war, fand Inni keine Worte dafür. Er fand nur Worte, in denen sie als Echo widerhallte. Das Wort Wanderer. Das Wort Exil. In jener Woche gab es den einzigen schweren Schneefall des ganzen Winters. Scheweck hatte noch nie eine Schneedecke gesehen, die höher war als 3 Zentimeter. Allein die Fülle, die Quantität dieses Schneesturms begeisterte ihn schon. Er schwelgte im Überfluss des Schnees. Er war zu weiß, zu kalt, zu lautlos und zu indifferent, um auch von den fanatischsten Odoniern als exkrementell bezeichnet zu werden. In ihm etwas anderes als eine unschuldige Pracht zu sehen, wäre kleinlich gewesen. Sobald sich der Himmel klärte, ging Scheweck mit den Jungen hinaus und genoss die weiße Herrlichkeit wie sie. Zu dritt tobten sie in dem großen Garten der Uies herum, warfen Schneebälle, bauten Höhlen, Burgen und Festungen aus Schnee. Seva Uie stand mit ihrer Schwägerin Wea am Fenster und sah den Kindern, dem Mann und dem kleinen Otter beim Spielen zu. Der Otter hatte sich an der Wand der Schneeburg eine Rutschbahn gemacht und schlitterte immer wieder munter auf dem Bauch hinunter. Die Wangen der beiden Jungen glühten. Der Mann, das lange, widerspenstige, graubraune Haar mit einem Band im Nacken zusammengebunden, die Ohren rot vor Kälte, widmete sich mit Hingabe dem Höhlenbau. »Nicht hier, grab dort. Wo ist die Schaufel? Eis in meiner Tasche.« Dazwischen tönten die fröhlichen Stimmen der Jungen. »Da hast du unseren Außenweltler«, sagte Seva lächelnd. »Der größte lebende Physiker«, ergänzte ihre Schwägerin. »Sehr komisch.« Als er hereinkam, in die Hände pustend, den Schnee von den Schuhen stampfend und jene frische, kalte Lebenskraft ausstrahlend, die nur Menschen zu eigen ist, die gerade aus dem Schnee hereinkommen, wurde er der Schwägerin vorgestellt. Er streckte seine große, harte, kalte Hand aus und sah freundlich auf Wea hinab. »Sie sind also Demaeres Schwester«, sagte er. »Ja, sie sehen ihm sehr ähnlich.« Diese Bemerkung, die Wea bei jedem anderen Abgeschmack gefunden hätte, erfreute sie, von Scheweck ausgesprochen seltsamerweise sehr. »Er ist ein Mann«, dachte sie an diesem Nachmittag immer wieder, »ein echter Mann. Was macht ihn nur so anziehend?« Sie hieß, nach iotischem Brauch, Wea Doem Ohie. Ihr Ehemann Doem war Leiter eines großen Industriekombinats und musste daher sehr viel reisen. Verbrachte sogar die Hälfte des Jahres als Geschäftsvertreter der Regierung im Ausland. Das alles wurde Scheweck erklärt, während er sie aufmerksam betrachtete. Bei ihr hatten sich Uies zierlicher Wuchs, seine hellen Farben und oval geschnittenen schwarzen Augen in überwältigende Schönheit verwandelt. Ihre Brüste, Schultern, Arme waren rund, weich und schneeweiß. Beim Abendessen saß Scheweck neben ihr und konnte den Blick nicht von ihren bloßen, von dem steifen, mieder hochgeschobenen Brüsten lassen. Die Vorstellung, bei Eiseskälte halbnackt herumzulaufen, war bizarr, ebenso luxuriös wie der viele Schnee. Die fein geschwungene Linie ihres Halses ging glatt in die Rundung ihres stolzen, kahlrasierten, zerbrechlichen Schädels über. »Sie ist wirklich attraktiv«, sagte sich Scheweck. »Sie ist genau wie die Betten hier. Weich, aber affektiert. Warum spricht sie so geziert?« Er klammerte sich an ihre dünne Stimme und ihre gezierte Art wie an ein Floß im tiefen Wasser und wusste nicht, dass er bereits ertrank. Sie wollte nach dem Essen mit dem Zug nach Neo Esaya zurückfahren. Sie war lediglich für einen Tag herausgekommen und er würde sie nie wiedersehen. Ohir war erkältet. Seva musste sich um die Kinder kümmern. »Scheweck, könnten Sie Wea zum Bahnhof begleiten?« »Großer Gott, dem Maere, zwing doch den armen Mann nicht, mich zu beschützen. Hast du vielleicht Angst, dass ich von Wölfen überfallen werde? Oder dass die wilden Mingards aus den Bergen herunterkommen und mich in ihren Harem entführen? Dass ich morgen früh auf der Schwelle des Bahnhofsvorstehers gefunden werde, mit einer gefrorenen Träne im Auge und einem Blumensträußchen in den kleinen, erstarrten Händen? Oh ja, das wäre wirklich hübsch.« Über Feas amüsierte Worte brach eine Woge des Lachens herein. Eine dunkle, weiche, machtvolle Woge, die alles hinwegwusch und den Sand leer zurückließ. Sie lachte nicht mit sich selbst, sondern über sich selbst. Es war das dunkle Lachen des Körpers, das die Worte fortwusch. In der Diele zog Scheweck seinen Mantel an und blieb wartend an der Haustür stehen. Einen halben Häuserblock weit gingen sie schweigend nebeneinander her. Der Schnee knirschte und knarrte unter ihren Füßen. »Sie sind eigentlich viel zu höflich für einen...« »Für einen was?« »Für einen Anarchisten«, sagte sie mit einer dünnen, affektiert gedehnten Stimme. Es war derselbe Tonfall, wie Pae ihn ständig und Ohir ihn dann verwendete, wenn er in der Universität war. »Ich bin enttäuscht. Ich dachte, Sie wären gefährlich, wild und ungehobelt.« »Das bin ich auch.« Sie sah ihn prüfend von der Seite an. Sie trug einen scharlachroten Schal um den Kopf. Ihre Augen hoben sich schwarz und glänzend gegen die leuchtende Farbe und das Weiß des Schnees ab, der sie überall umgab. »Aber jetzt bringen Sie mich ganz zahm zum Bahnhof, Dr. Scheweck.« »Scheweck«, korrigierte er sie freundlich, »ohne Doktor.« »Ist das Ihr einziger Name, Vor- und Nachname?« Er nickte lächelnd. Er fühlte sich wohl, kräftig, angeregt von der frischen Luft, der Wärme seines gut gearbeiteten Mantels, von der hübschen Frau an seiner Seite. Sorgen und schwermütige Gedanken hatten heute keine Macht über ihn. »Stimmt es, dass Sie Ihren Namen von einem Computer bekommen?« »Ja.« »Wie deprimierend, von einer Maschine den Namen zu bekommen.« »Wieso deprimierend?« »Es ist so mechanisch, so unpersönlich.« »Aber was wäre persönlicher, als einen Namen zu haben, den kein anderer lebender Mensch trägt?« »Kein anderer? Sie sind also der einzige Scheweck?« »Solange ich lebe. Vor mir gab es andere.« »Verwandte, meinen Sie?« »Verwandtschaft bedeutet uns nicht viel, denn sehen Sie, wir sind alle verwandt. Wer die anderen Schewecks waren, weiß ich nicht genau. Nur eine, während der ersten Jahre der Besiedlung. Sie erfand eine Art Lager, das für schwere Maschinen verwendet wird. Es wird heute noch als Scheweck bezeichnet.« Er lächelte wieder, ein wenig breiter. »Eine sehr schöne Form der Unsterblichkeit.« Wea schüttelte den Kopf. »Großer Gott«, sagte sie, »wie unterscheiden Sie denn Männer und Frauen?« »Nun ja, wir haben da gewisse Methoden entdeckt.« Nach kurzem Schweigen brach sie in ihr weiches Lachen aus. Sie trocknete sich die Augen, die in der kalten Luft feucht geworden waren. »Ja, vielleicht sind Sie wirklich ungehobelt. Haben die Leute bei Ihnen zu Hause denn alle erfundene Namen und lernen alle eine erfundene Sprache? Alles neu?« »Die Siedler von Anaris, ja, ich schätze, sie waren sehr romantisch.« »Und Sie sind es nicht?« »Nein, wir sind sehr pragmatisch.« »Sie können beides sein«, entgegnete sie. Diese Scharfsinnigkeit hätte er von ihr nicht erwartet. »Ja, das stimmt«, sagte er. »Was wäre romantischer als Ihre Reise hierher? ganz allein, ohne eine Münze in der Tasche, um hier als Fürsprecher ihres Volkes aufzutreten und durch den Luxus hier verdorben zu werden. Luxus? In Universitätswohnungen? Mein Gott, sie Ärmster, hat man sie denn an keinen anständigen Ort geführt? Ich war an vielen Orten, aber die waren alle gleich. Ich wünschte, ich könnte Neo Essayer besser kennenlernen. Ich habe die Stadt nur von außen gesehen, die Verpackung sozusagen. Er benutzte diese Formulierung, weil ihn der Urasti-Brauch, alles in neues, elegantes Papier oder Plastik oder Pappe oder Folie einzupacken, von Anfang an fasziniert hatte. Wäsche, Bücher, Gemüse, Kleider, Medikamente, alles wurde mit zahllosen Schichten Verpackung umgeben. Sogar Papier wurde in mehrere Lagen Papier eingewickelt. Nichts durfte mit anderen Dingen in Berührung kommen. Allmählich hatte er das Gefühl, selbst auch sorgfältig verpackt worden zu sein. Ich weiß, Sie haben sie ins Historische Museum geführt, eine Rundfahrt um das Dobunoi-Denkmal mit ihnen gemacht und sie bei einer Senatssitzung zuhören lassen. Er lachte, weil das genau der Besichtigungstour an einem der Tage im letzten Sommer entsprach. Ich weiß, Sie sind immer so ungeschickt im Umgang mit Fremden. Ich werde dafür sorgen, dass Sie das richtige Neo kennenlernen. Das wäre schön. Ich kenne alle möglichen wunderbaren Leute. Ich sammle Bekanntschaften. Hier sitzen Sie eingesperrt mit all diesen steifen Professoren und Politikern. Sie plapperte munter weiter. Ihr oberflächliches Geplauder machte ihm ebenso viel Spaß wie der Sonnenschein und der Schnee. Sie erreichten schließlich den kleinen Bahnhof von Amoeno. Sie hatte ihre Rückfahrkarte, der Zug musste jeden Moment eintreffen. »Sie müssen nicht warten, Sie werden erfrieren.« Er antwortete nicht, sondern stand da, dick eingepackt in seinen pelzgefütterten Mantel, und sah sie bewundernd an. Sie blickte auf ihren Ärmelaufschlag hinunter und wischte eine Schneeflocke von der Stickerei. »Sind Sie verheiratet, Cevek?« »Nein.« »Haben Sie gar keine Familie?« »Ach so, ja, doch. Eine Partnerin. Unsere Kinder. Entschuldigen Sie, ich hatte gerade an etwas anderes gedacht. Verheiratet sein, das ist für mich etwas, das es nur auf Uras gibt.« »Was ist deine Partnerin?« Sie sah ihm kokett in die Augen. »Sie würden sie, glaube ich, Ehefrau nennen.« »Warum ist sie nicht mit Ihnen mitgekommen?« »Weil sie nicht wollte. Und das jüngere Kind ist erst ein Jahr alt. Nein, 2 Jahre jetzt. Außerdem...« Er zögerte. »Warum wollte sie nicht mitkommen?« »Nun ja, sie hat eben dort ihre Arbeit und nicht hier. Wenn ich gewusst hätte, wie sehr ihr viele Dinge hier gefallen würden, dann hätte ich sie gebeten, mitzukommen. Aber ich habe es nicht gewusst. Außerdem ist da noch die Frage der Sicherheit.« »Sicherheit? Hier?« Er zögerte abermals und sagte schließlich, »auch wenn ich nach Hause komme.« »Was wird dann mit Ihnen geschehen?« fragte Wea mit großen Augen. Der Zug kam über die Anhöhe vor der Stadt. »Ach, wahrscheinlich gar nichts, aber es gibt Leute, die mich für einen Verräter halten, weil ich versuche, Freundschaft mit Uras zu schließen. Die könnten Schwierigkeiten machen, wenn ich nach Hause komme. Und das möchte ich ihr und den Kindern ersparen. Es gab schon Ärger, bevor ich abgereist bin. Das hat uns gereicht.« »Dann würden Sie tatsächlich in Gefahr sein?« Er neigte sich näher zu ihr herüber, denn der Zug fuhr ratternd und lärmend in die Station ein. »Ich weiß es nicht«, antwortete er lächelnd. »Wissen Sie übrigens, dass unsere Züge ganz ähnlich aussehen wie diese? Ein gutes Design braucht man nicht zu verändern.« Er begleitete sie zu einem Wagen der ersten Klasse. Da sie die Tür nicht öffnete, tat er es. Als sie eingestiegen war, steckte er den Kopf durch die Tür und musterte das Abteil. »Innen sind sie allerdings anders. Ist das hier privat? Ganz für sie allein? Aber ja, ich hasse die zweite Klasse. Männer, die Maera-Gummi kauen und auf den Fußboden spucken. Kauen die Leute auf Anaris auch Maera? Ach nein, sicher nicht. O Cevek, es gibt noch so vieles, was ich über sie und ihre Heimat wissen möchte. Und ich würde gern davon erzählen, aber niemand fragt mich danach. Wir müssen uns unbedingt wiedersehen und uns darüber unterhalten, ja? Werden Sie mich besuchen, wenn Sie das nächste Mal in Neo sind? Sie müssen es mir versprechen.« »Ich verspreche es Ihnen«, versicherte er gutmütig. »Gut, ich weiß, dass Sie ein Versprechen halten. Viel weiß ich ja nicht von Ihnen, aber das weiß ich. Das sehe ich. Auf Wiedersehen, Cevek.« Sekundenlang legte sie ihre behandschuhte Hand auf die seine, die die Tür hielt. Die Lokomotive gab ihr Zweitonsignal. Er schloss die Tür und sah dem abfahrenden Zug nach. Veas Gesicht war ein weiß-rot leuchtender Fleck am Fenster. Frohen Mutes marschierte er zu Uies Haus zurück und lieferte sich mit Inni eine Schneeballschlacht, die dauerte, bis es dunkel wurde.